Herr Jesus, hab du Dank dafür, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen, uns unter dein Wort stellen können. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns jetzt einfach auch hören lässt, wie deine Jünger hören, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir vernehmen können, Herr, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Und dann, Herr, gib, dass dieses Wort in uns Wurzeln schlägt. Denn dafür bist du gekommen. Amen. Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, wieder mal bei euch zu sein. Für die, die mich nicht kennen, ich sehe ein paar für mich fremde Gesichter. Vielleicht seid ihr schon lange hier. Ich bin zu Hause in der Baptistengemeinde in Friedrichshafen. Bin dort in verschiedenen Diensten auch eingebunden. Und freue mich immer wieder mal, hier eingeladen zu werden zum Predigen. Es ist gerade mal 2 Wochen her, dass in unserer Gemeinde, und ich denke auch bei euch, ich weiß es nicht ganz genau, der Erntedankgottesdienst gefeiert wurde. Wir feiern an diesem Tag ein Fest, wo wir Gott danken wollen für all die guten Gaben, die er uns im Laufe des Jahres in seiner Güte geschenkt hat. Erntedank ist ein Fest, das die Dankbarkeit ausdrückt über das, was wir zu tun nicht imstande sind. Erntedank wird eigentlich nur noch in Kirchen und Gemeinden gefeiert. Ich glaube nicht, oder ich weiß von sehr wenigen Menschen in der normalen, sogenannten säkularen Welt, die dankbar sind für die Ernten, für die Früchte des Landes. Ich habe eigentlich von keinem meiner Bekannten sowas bis jetzt gehört. Ich höre es nur in Kirchen, in Gemeinden, und das ist auch gut so, dass wir es hören. Super, finde ich ganz toll. Dankbarkeit scheint überhaupt etwas zu sein, was immer weniger zum Tragen kommt. Und ich freue mich über die Liedauswahl heute Morgen. Ihr habt es noch drauf. Ihr seid noch dankbar, auch das, was mit Monika war. Dankbarkeit ist etwas, was uns verloren gegangen ist ein Stück weit. Es ist eine Haltung, die nicht mehr sehr modern ist. Vieles wird als selbstverständlich genommen, schließlich steht es doch uns zu, oder? Aus diesem Grund will ich mit euch heute noch mal drüber nachdenken, über Erntedank. Denn Gott an einem Sonntag im Jahr zu danken, für das, was er uns in seiner Vielfalt schenkt, scheint mir nicht angemessen genug zu sein. Von daher heute noch mal nachdenken über das, was Gott uns in seiner Güte geschenkt hat. Ich möchte mit euch heute Morgen darüber nachdenken, was es heißt, dass wir die Erde beherrschen sollen, dass wir uns die Erde untertan machen sollen, wie es in der Bibel auch genannt wird. Und ich will das heute Morgen ganz konkret machen. Ihr werdet es sehen. Und ich bete darum, dass uns Gott heute Morgen herausfordert, dass wir uns herausfordern lassen, darüber nachzudenken, was es heißt, dass Gott uns seine Schöpfung anvertraut hat. In einem ersten Punkt will ich mit euch darüber nachdenken, was es heißt, Gott hat uns die Erde anvertraut. Vor 2 Wochen beim Erntedankfest gab es wieder in unserer Gemeinde einen wunderschönen Erntedanktisch. Wir konnten betrachten, welche wunderbaren Früchte wir bzw. die Bauern in unserem Land in den letzten Monaten ernten und genießen durften. König David beschreibt im Psalm 65 in einer sehr schönen Weise, wie reich Gott uns Menschen beschenkt. Ich lese Psalm 65, die Verse 5 bis 14. Nach der Genfer Übersetzung. Ihr könnt es hier mitverfolgen. Glücklich ist der zu nennen, den du erwählt hast und in deine Nähe kommen lässt. Er darf zu Hause sein in den Vorhöfen deines Heiligtums. Wir wollen uns sättigen an all dem Guten, das dein Haus uns bietet, dein heiliger Tempel. Du bist treu und gerecht und antwortest uns durch ehrfurchtgebietende Taten. Du Gott, der uns Rettung schenkt. Du Zuversicht alle, die auf der Erde wohnen, von denen du von den abgelegensten Enden bis zu den fernsten Meeresküsten. Du bist es, der die Berge gründet, in seiner Kraft Stärke umgibt dich. Das Tosen der Meere bringst du zur Ruhe, das Brausen ihrer Wogen genauso wie die Anführer der Völker. Selbst in den fernen Gegenden der Erde haben die Menschen große Ehrfurcht vor deinen Wundern. Im Osten, wo die Sonne aufgeht, und im Westen, wo sie untergeht, lässt du Jubel ausbrechen. Du hast dich unserem Land zugewandt und es mit deinen Gaben überschüttet. Mehr als reiches Wachstum hast du geschenkt. Ja, der Segenstrom Gottes führt Wasser im Überfluss. Das Getreide lässt du gut gedeihen, weil du das Land entsprechend vorbereitet hast. Du wässerst die Furchen des Ackers und lockest seine Schollen. Durch Regen machst du den Boden weich und segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr gekrönt mit Gaben deiner Güte. Die Spuren, die du hinterlassen hast, zeugen von Wohlstand und Fülle. Selbst auf den Grashügeln der Steppen steht üppiges Gras. Und mit Jubel begleiten sich die Hügel. Die Weiden schmücken sich mit Herden und die Täler sind bedeckt mit deinen Korn. Alles bricht in Jubel aus. Alles singt. Haben wir heute Morgen auch schon ein bisschen davon gemacht, vor diesem Dank Gott gegenüber. Sind das nicht wunderbare Worte des Staunens und des Dankens, die David hier ausspricht? Und es sind ja nicht nur Worte. Es ist auch ein wunderbarer Anblick, von diesen Früchten zu sehen, die Gott uns geschenkt hat. Ein Wunderanblick, wie wir ihn vor 2 Wochen bei uns in unserer Gemeinde und ihr sicher auch bei euch hier hattet. Ich bin dankbar und erstaunt, wie gut ist und wir es doch haben. Uns mangelt es doch an gar nichts. Und das, obwohl die Ernte in diesem Jahr aufgrund der Trockenheit gar nicht so gut war. Der Bauernverband jedenfalls hat beim Staat um Hilfen in Höhe von 1 Million Euro angefordert, weil eben die Bauern große Schwierigkeiten hatten. Aber hier in diesem Raum hat doch keiner Mangel geleidet. Und ich auch nicht, oder? Wenn wir in unserem Land etwas nicht bekommen, dann karren wir es aus irgendeinem anderen Teil der Welt zu uns, dass wir genießen können, alles, was es auf der Welt gibt. Von der Not der Landwirte haben wir doch eigentlich nicht viel mitbekommen. Außer, dass die Lebensmittel vielleicht ein bisschen teurer geworden sind. Aber so schlimm ist es ja auch nicht, denn jeder von uns hat ja auch eine Lohnerhöhung bekommen. Hat Gott nicht gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan? Und genau das haben wir doch auch getan, oder? Was heißt das denn, in 1. Mose 1, Vers 28, dass die Menschen sich die Erde untertan machen sollen. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt diesen Vers mit: Nehmet die Erde in Besitz, und fügt als Fußnote hinzu: Die herkömmliche Übersetzung macht sie euch untertan, hat oft Anlass gegeben zu dem Missverständnis, die Schöpfung sei der Willkür des Menschen ausgeliefert. Nach hebräischem Verständnis gehören Herrschaft und Fürsorge zusammen. Die Könige und Fürsten im alten Orient galten als Hirten des Volkes. Deshalb wird die Fortsetzung, die wörtlich lautet, herrscht über die Fische und so weiter, wiedergegeben durch: Ich setze euch über und vertraue sie eurer Fürsorge an. Darum geht es also. Dem Menschen ist die Schöpfung anvertraut, Er soll sie fürsorglich behandeln. Ist das nicht der Wahnsinn? Gott erschafft in seiner Größe, in seiner Güte eine wunderbare Welt. Mit all den Wundern, die in dieser Welt vorhanden sind. Mit all den tollen Früchten, die es gibt und weiß ich was alles. Und sagt, dich Menschen, dich setze ich ein als Verwalter, als Bewahrer, als Fürsorge für das, was ich dir in meiner Güte, in meiner Liebe geschenkt habe. Wir sind Verwalter von dem, was Gott in seiner Güte, in seiner Fülle geschenkt hat. Ich finde das ein Wahnsinn. Ich finde das klasse. Schaut doch mal euch mal eine Kiwi oder eine Tomate an. Mit wie viel Liebe zum Detail, mit wie viel Ästhetik Gott diese Früchte geschaffen hat, die wir einfach so nebenbei essen. Ich finde es toll, wie vielfältig, wie reich Gott uns einfach beschenkt. Und der Reichtum ist an den vielen, vielen Früchten, die wir gar nicht alle kennen, zu sehen. Und alles steht in einem ökologischen und biologischen Zusammenspiel da. Diese wunderschöne Schöpfung hat Gott uns Menschen, auch dir und mir, anvertraut. Also wenn ich Gott wäre und die Menschen kennen würde, ich glaube, ich hätte es nicht getan. Wenn ich darüber nachdenke und ausrechne, wie der Mensch mit dieser Schöpfung umgeht und mir ausrechnen kann, dass das vielleicht ziemlich schnell kaputt geht, wenn ich es den Menschen übergebe. Ich hätte gesagt, nee, denen nicht. Zum Glück ist Gott anders. Wir sind geadelt, weil wir von Gott eingesetzt wurden, um seine Schöpfung zu bewahren. Ein zweites. Wie sind wir denn bis jetzt mit der uns anvertrauten Schöpfung umgegangen? Mit der uns anvertrauten Erde? Gott hat uns eine wunderbare Schöpfung gegeben, um die Menschen, die ja auch seine Schöpfung sind, zu erfreuen und zu ernähren. Fast 7 Milliarden Menschen leben auf der Erde. 1 Milliarde davon hungert täglich. Und viele Hunderte, Tausende sterben jeden Tag. Ein Hunger. Ökologen haben ausgerechnet, dass mit den vorhandenen Lebensmitteln, wenn wir alles verbrauchen würden und nichts wegschmeißen würden, könnte man 10 bis 12 Milliarden Menschen ernähren. 7 Milliarden leben auf der Erde. Nicht nur ernähren, sondern satt bekommen. Was haben wir mit der uns anvertrauten Schöpfung getan? Allein in Europa werfen die Supermärkte durchschnittlich 40% ihrer Waren weg. Durch die Lebensmittelüberproduktion erreicht eine riesige Menge von Lebensmitteln gar nicht erst den Verbraucher, sondern landet schon vorher im Müll. EU-Normen über Größe und Aussehen von Feldfrüchten, also Obst und Gemüse, bringen die Landwirte dazu, große Teile ihrer Ernte auf dem Acker verrotten, verfaulen zu lassen, weil sie nicht der Normklasse entsprechen. Während all jene zur Fäulnis verdammten Feldfrüchte Reis, könnte man nach einer EU-Statistik 40 Millionen Menschen davon ernähren. Von dem, was wir verfaulen lassen. Von dem, was in Europa an einem Tag weggeschmissen wird, könnten mehr als 1 Milliarde Menschen leben. Jeder EU-Bürger wirft laut Statistik Lebensmittel von 180 Kilogramm im Jahr in den Müll. Jeder EU-Bürger. Das sind 15 Kilogramm pro Monat, 0,5 Kilogramm am Tag. Wohlgemerkt, allein in Europa. Allerdings weist diese Statistik keine klaren Grenzen auf zwischen Verbraucher, Industrie und Einzelhandel. Das ist schon richtig. Und dennoch, jährlich landen in Europa 90 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Es werden zum Teil Lebensmittel, die nicht den Marktbestimmungen entsprechen, gar nicht erst geerntet. Form, Farbe, oder Größe weichen ab von den Anforderungen, die der Verbraucher stellt. Somit besteht die Befürchtung, dass es nicht verkauft werden kann und diese Ware bleibt auf dem Acker. Ich habe heute Morgen eine WhatsApp bekommen. Ich möchte die euch vorlesen. Moment. Dumme Technik. Ich erzähle es euch. Na, jetzt geht's, okay. Heute Morgen eine WhatsApp bekommen, wo ein Bauer in Stockach schreibt, eine komplette Plantage oder umgerechnet 30.000 Kilogramm Tafeläpfel können am Samstag, den 20. Oktober oder Sonntag, den 21. Oktober, heute von 9 bis 17 Uhr auf der Plantage des Obsthofs Wasmer in Stockach kostenlos gepflückt werden. Jeder kann mitmachen und sollte am besten Kisten und Wäschekörbe selbst mitbringen, sagt Lisa Wasmer im Gespräch mit unserer Zeitung. Hintergrund ist, dass die Preise für Äpfel derart gering sind. Für 100 Kilogramm Äpfel bekommen wir gerade mal 8 Euro, erzählt Frau Wasmer und ergänzt, uns Obstbauern geht es bald wie den Milchbauern. Zunächst wurde daran gedacht, die Äpfel zu schreddern. Man habe sich dagegen entschieden. Mit der Aktion will der Obsthof die Verbraucher aufwecken. Die Supermärkte seien voll mit ausländischen Äpfeln, meint Wasmer, und die Bauern vor der Haustür würden sterben. Das ist ein Trauerspiel. Die Plantage befindet sich am Ortsrand von Stockach an der Kreuzung so und so. Da geht ein Bauer hin und verschenkt seine komplette Plantage mit 30.000 Äpfeln, weil er sie nicht mehr verkaufen kann. Weil der Verbraucher sagt, die Äpfel sind mir zu klein. Das kann es doch nicht sein. Weil die Ernte sich nicht lohnt, bleiben diese Lebensmittel auf dem Feld und verdorren und verfaulen. Die Wertschätzung für Lebensmittel ist bei vielen Menschen verloren gegangen. Zurückzuführen ist das auf die ständige Verfügbarkeit aller Lebensmittel zu einem sehr geringen Preis. Die Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel lagen 1950 bei 50% des Haushaltseinkommens. Heute liegen sie bei 10,3%. Ein Drittel aller produzierten Lebensmittel landen nutzlos in der Mülltonne. Etwa 1,3 Milliarden Tonnen im Jahr. Und in vielen armen Ländern ist dagegen die Versorgung mit den Nahrungsmitteln völlig unzureichend. Häufig fehlen entsprechende Transport-, Lager- oder Kühlmöglichkeiten und die Lebensmittel verderben, bevor sie den Empfänger erreichen. Aber auch, weil Ackerflächen vor Ort für den Lebensmittelexport in ein einkommensstärkeres Land benutzt werden. Hinzu kommt, dass für die Landnutzung der Anbau von Futtermittel und Biokraftstoff dann immer weniger Äcker zur Verfügung stehen, um Lebensmittel zu erzeugen. 313 Kilogramm genießbare Lebensmittel landen in Deutschland pro Sekunde auf dem Feld, also pro Sekunde in der Tonne, auf dem Feld produziert, im Einzelhandel, in Kantinen oder beim Verbraucher. 313 Kilogramm pro Sekunde in Deutschland. Über 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland pro Jahr in der Tonne. Die Menge an Lebensmittelabfällen, die jährlich in 28 Mitgliedstaaten der EU anfällt, wird von einer EU-Kommission auf 89 Milliarden Tonnen geschätzt. Das entspricht 179 Kilogramm pro Kopf. Bäcker werfen 20% ihrer Erzeugnisse weg, weil die Verbraucher fordern, dass auch bis zum Ladenschluss noch das komplette Angebot da sein muss. Frankreich geht einen drastischen Weg gegen die Maßnahmen der Lebensmittelverschwendung. Der Großhandel in Frankreich darf keine unverkauften Lebensmittel künftig mehr wegwerfen, wie das Parlament in Paris am Donnerstag, den 21.05.2015, verabschiedet hat, beschlossen hat. Das nun beschlossene Maßnahmenbündel sieht vor, dass die Händler jegliche Verschwendung vermeiden müssen. Unverkaufte Ware soll gespendet, als Tiernahrung genutzt oder als Kompost für die Landwirte zur Verfügung gestellt werden. Supermärkte mit einer Fläche von über 400 Quadratmetern werden verpflichtet, ein Abkommen mit einer karitativen Organisation für Lebensmittelspenden einzugehen. In der Schule soll zudem Unterricht gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in den Lehrplan aufgenommen werden. Ich finde das ein klasse Weg, auch wenn das ein Weg ist mit einem sehr kleinen Schritt. Aber es ist ein Weg für mich in die richtige Richtung. Das Thema Lebensmittelverschwendung muss aber noch aus einem anderen Aspekt, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden, nämlich dem des Umweltschutzes. Der Lebensmittelmüll, den wir produzieren, erzeugt 15% unseres weltweiten Methanausstoßes. In der Energie, das in einem Pfund Brot steckt, das wir wegwerfen, könnte man 26 Stunden Fernsehen, könnte man 47 Tassen Kaffee kochen, könnte man 50 Minuten die Haare föhnen. Und wir schmeißen diese Dinge einfach weg. Welche Folgen die Fleischüberproduktion auf die Tiere hat, will ich gar nicht erwähnen. Aber vielleicht ist es ja dann noch gut, auf Bio zu setzen. Bio ist ja gut, Bio heißt ja biologisch und vielleicht sollten wir da in diese Richtung viel mehr machen. Biologisch, Bio ist ja gut für Umwelt und Natur. Vielleicht ist das der Grund, warum immer mehr Biogasanlagen betrieben werden, gebaut werden, um unseren hohen Energiebedarf zu decken. Von 1999 bis 2010, also in 11 Jahren, wuchs die Zahl der Biogasanlagen von etwa 700 auf 5.905 Biogasanlagen und decken rund 11% des erneuerbaren Energiebedarfs ab. Für die Gewinnung von Biogas muss Faulgas erzeugt werden. Mais bietet dabei den höchsten Ertrag. Deswegen werden immer mehr Flächen zu Maisflächen umgewandelt, die eigentlich zur Lebensmittelerzeugung gedacht waren. Das vergrößert das Problem des weltweiten Hungers, weil immer weniger Flächen zur Verfügung stehen. Und vor allem wird der Mais auch oft in Ländern produziert, die günstiger produzieren können, die eh schon nichts mehr an Lebensmitteln haben. Da werden Flächen, die für Lebensmittelerzeugung genutzt werden könnten, umgewandelt zu Maisflächen. Mais ist eine Pflanze, die einfach nicht gut ist für den Boden und für die Natur. Aber sie liefert faktisch den höchsten Faulgasertrag und von daher ist Mais die Energiepflanze der Wahl. Der Anbau erfolgt so, dass Frost vermieden wird. Die Aussaat erfolgt also spät im Jahr. Die Pflanzen werden im Mai und Juni, wachsen im Mai und Juni und die Ernte beginnt dann im September. Während des größten Teils des Jahres liegen die mit Mais bepflanzten Äcker somit frei und werden durch Wind und Regen erodiert. Dadurch kann es zu Eintrag von Pestiziden und zu Dünger in die naheliegenden Gewässer, aber auch in das Grundwasser kommen. Der Anbau von Mais in Europa ist ohne diese Hilfsmittel gar nicht mehr möglich. Für den Anbau von Mais wird auch sehr oft das Unkrautvertilgungsmittel Glyphosat verwendet. Welche Auswirkungen Glyphosat hat, haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch in den Nachrichten mitverfolgen können. Doch nicht nur der Maisanbau ist problematisch. Meldungen über schwere und schwerste Gewässerverunreinigungen, Explosionen, Grundwasserbelastungen, ja und sogar Freisetzung gefährlicher Erreger im Zusammenhang mit Faulgasreaktoren finden beinahe täglich statt, aber meist nur bekannt in den Lokalnachrichten. Allein in den letzten 8 Jahren wurden in Bayern von 95 Biogasanlagen 50 Gewässerverunreinigungen gemeldet. Was sich so gut anhört, zerstört dennoch die uns anvertraute Schöpfung, in einem erheblichen Maß. Kann uns das egal sein? Auf die Fragen des Umweltschutzes handeln wir nicht verantwortungsvoller. Wenn wir bedenken, dass allein ein Kreuzfahrtschiff an einem Tag so viel ungefiltertes Abgas in die Luft abgibt, wie 110.000 Euro in einem Jahr, dann macht uns das nachdenklich. Autos. Ein Kreuzfahrtschiff pro Tag produziert so viel ungefilterte Abgase wie 110.000 Autos in einem Jahr. Ein Flugzeug mit 150 Personen vergibt pro Flugstunde 8.500 Kilogramm Kohlendioxid, 3.300 Kilogramm Wasserdampf, 30 Kilogramm Stickoxide, 2,5 Kilogramm Schwefeldioxid und 2 Kilogramm Kohlenmonoxid ab. In Deutschland haben wir zwar den Treibhausausstoß deutlich reduziert, aber durch wachsende Bevölkerung, durch immer mehr Autos, haben wir 2016 in Deutschland immer noch 909 Millionen Tonnen CO2 produziert. 909 Millionen Tonnen. Ich finde das eine erschreckende Zahl. Wir erleben gerade in der Politik die Diskussion um den Schadstoffausstoß bei Dieselautos. Deutschland gehört zu einem guten Wirtschaftsland, in dem auch viele technische Innovationen gemacht werden. Aber wir schaffen es seit Jahren nicht, zum Beispiel unseren E-Auto-Produktion anzukurbeln, um den Emissionsausstoß zu verringern. Hier sind uns die Norweger weit voraus. In Norwegen ist die E-Auto-Abdeckung bei 53%. Ihr erklärtes Ziel? Ab 2025 soll es nur noch schadstofffreie Autos geben. Es werden nur noch schadstofffreie Autos zugelassen. Ein E-Fahrzeug ist dort billiger als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Import- und Mehrwertsteuer fallen für E-Autos dort weg. E-Autos dürfen auf der Straßenbahnlinie fahren und kommen damit oft viel früher zum Geschäft wie Autos mit Verbrennungsmotoren. Und steuerlich begünstigt werden auch noch die, die mehr als eine Person im Auto drin haben. Nach all dem, was wir gehört haben, werden wir schon beschämend zugeben müssen, dass wir entweder vergessen haben, dass wir die Erde von Gottes Hand anvertraut bekommen haben, um sie zu nutzen und zu bewahren, oder aber, dass wir aufgrund unseres Wohlstandes und unserer Bequemlichkeit gleichgültig geworden sind gegenüber der Schöpfung Gottes, die wir ja eigentlich bewahren sollten. Und dieser Anklage müssen wir uns auch an einem Tag stellen, an dem wir über Danken, Gott danken für den Erntedank, nachdenken. Ich stelle wieder die Frage, wie ich reagieren würde, wenn ich an Gottes Stelle wäre und meiner Schöpfung ein so tolles Geschenk machen würde und zusehen müsste, wie diese meine Geschöpfe, dieses Geschenk, das ich ihnen gegeben habe, so missträflich behandeln. Würde ich denn weiterhin ihnen jeden Tag diese Segnungen geben? Ich glaube nicht. Zum Glück bin ich nicht Gott, der viel größer ist. Hier sagst du zu Recht, halt. Das alles, was du hier aufgezählt hast, wurde ja verursacht von den geldgierigen Reichen dieser Welt. Wir würden doch, wenn wir die Möglichkeit hätten, diese Dinge verändern. Aber die Möglichkeit haben wir doch gar nicht. Wir sind doch nur die kleinen Lichter in dieser Welt, die gegen den Mammongeld doch gar nichts ausrichten können. Ist das so? Ein drittes. Was hat das ganz persönlich mit mir zu tun? Wir haben jetzt viel davon gehört, wo wir Menschen Gottes Schöpfung systematisch zerstören. Und zu Recht klagen wir die Mächtigen dieser Welt an, viel zu wenig getan zu haben. Aber während wir mit dem Finger auf diese Mächtigen dieser Welt zeigen, zeigen drei Finger auf uns zurück. Ist es wahr, dass wir wirklich nichts tun können? Das glaube ich nicht. Gott liebt uns unendlich. Und deswegen versorgt er uns auch mit allem, was wir brauchen. Und jedes Mal, wenn ich den Regenbogen im Himmel sehe, weiß ich, dass Gott seine Zusage einhält, dass er uns versorgen wird, dass er für uns sorgen wird und dass wir nicht an keinem Mangel leiden müssen. Aber wir haben doch eine Verantwortung für unsere Welt. Liebe macht bekanntlich erfinderisch. Ich glaube, wenn wir behaupten, Gott wirklich zu lieben, dann kann es uns nicht egal sein, was mit seinem Geschenk an uns passiert. Und jeder von uns kann etwas tun für die Bewahrung dieses Geschenks der Erde, das uns Gott gemacht hat. Wir haben alle in den Nachrichten die Aktionen der Aktivisten im Hambacher Forst mitverfolgen können, einem Waldstück zwischen Köln und Aachen. Die RWE wollte weitere Gebiete des Hambacher Forsts roden, um dort weitere Kohle zu bergen. Kohlekraftwerke gehören schon seit langem zu den größten Emissionsverursachern und nicht umsonst kämpfen Umweltschützer für einen Ausstieg aus den Kohlekraftwerken als Teil der Energiewende. Und ich kann diese Menschen sehr gut verstehen. Und ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die aufstehen und sagen, nein, nicht mit uns. Und die sich dagegen wehren, unsere Natur, unsere Welt kaputt zu machen. Ich bin dankbar dafür. In der Predigt vor 2 Wochen in unserer Gemeinde hat unser Pastor einen Satz geprägt, er hat auch über Erntedank geredet, er hat einen Satz geprägt, der mich seit diesen 2 Wochen nicht mehr loslässt. Er sagte, wer Gott dankbar ist für diese Welt, wird auch verantwortlich mit seiner Schöpfung leben lernen. Wenn dieser Gott wirklich dein Gott ist, dann wirst du nicht mehr die Scheibe in deinem Auto herunterdrehen können und deinen Müll aus dem Fenster werfen. Und wenn du es doch tust, musst du an deinem Bild von Gott arbeiten. Das hat mich umgetrieben. Wenn wir Christen sagen, dass wir Gott lieben, werden wir uns von Gott zeigen lassen, was wir tun können, um seine Schöpfung zu bewahren. Seit der Predigt von Jahren frage ich mich, wie ich dazu beitragen kann. Ich will euch sagen, was meine Frau und ich für uns beide für einen Weg gefunden haben. Es sind Dinge, die wir nur für uns zwei gefunden haben, die nicht auf euch übertragbar sind. Aber sie sollen euch anregen, darüber nachzudenken, was wir tun können. Seit 4 Jahren circa hat meine Frau in unserem Badezimmer im Waschbecken eine Schüssel reingestellt. Wir fangen seit diesem Tag das Wasser, was wir für Hände waschen haben, und so in dieser Schüssel auf. Und dieses Wasser benutzen wir dann zur Spülung für das kleine Geschäft im WC. In der Badewanne steht bei uns ein Eimer, ein leeren Eimer. Wenn wir uns duschen, fangen wir das Wasser, was wir brauchen, bis das Wasser warm ist und so weiter, in dem Eimer auf, weil Wasser eine kostbare Ressource in dieser Welt ist. In der Küche, auf der Spüle, steht ein Behälter, wo denn das Wasser drin ist, was wir auffangen in der Küche, und damit können wir die Blumen gießen. Am Anfang habe ich mich damit schwer getan. Aber mittlerweile ist es Alltag bei uns. Und es macht auch keine Mühe mehr. Und es macht sogar Spaß, an diesen Dingen zu sparen. Seit wir uns unser neues Auto haben, machen wir einen Wettkampf. Jeder, der von uns fährt, guckt denn genau. Wir haben das Ziel, den Spritverbrauch zu senken. Dann komme ich rein und sage 6,5. Meine Frau kommt am nächsten Tag 6,4. Heute Morgen habe ich wieder ein Zehntel meinen Spritverbrauch im Durchschnitt gesenkt. Wir achten darauf, dass wir möglichst kein Licht brennen lassen, wo es nötig ist. Und auf die Frage, fahren wir heute mit dem Auto oder mit dem Rad, die stellt sich uns immer weniger. Weil wir, wenn es möglich ist, versuchen, das Auto zu meiden. Ich bin ein Mensch, der gerne alles Mögliche ausdruckt, der gerne viel Papier hat und nachlesen zu können, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Selbst die Dinge, die ich auf meinem iPhone und auf meinem iPad habe, drucke ich mir auch nochmal aus. Seit der Predigt vom Jan frage ich mich vor jedem Druckauftrag, brauche ich das? Es ist schön zu sehen, wie viel man einsparen kann, wenn man mal genau darauf achtet. Das sind nur Kleinigkeiten, aber jeder dieser Kleinigkeiten sagt Gott ein Dank für seine Schöpfung. Sagt Gott ein Dank für das, was er mir schenkt. Weil wir als Bewahrer dieser Erde eingesetzt sind. Ich kann nicht mehr einfach achtlos an einem Zettel vorbeilaufen, der auf dem Boden liegt, wenn ich 200 Meter weiter einen Mülleimer sehe. Dann hebe ich den Zettel auf und schmeiße ihn da rein. Habt ihr gewusst, dass ich im Durchschnitt jede 100 Meter am Nordseestrand ca. 712 Müllteile befinden? Von Bierkästen angefangen über Flipflops, über Zahnbürsten bis hin zu winzigen Plastikteilchen. Ich habe jetzt immer in meiner Jacke eine kleine Tasche dabei, dass wenn ich mal spontan einkaufen gehen muss, ich mir keine Tüte mehr im Geschäft kaufen muss. Ich glaube, dass ich es mir als Christ und vor allem auch als jemand, der bekennt, Gott zu lieben, dass ich es mir nicht mehr erlauben kann, eine Plastiktüte zu kaufen, wenn ich weiß, dass diese Plastiktüte 50 Jahre braucht zum Verrotten. Ich kann es mir nicht mehr erlauben, eine Plastikflasche einfach wegzuwerfen, wenn ich weiß, dass diese Plastikflasche 500 Jahre braucht zum Verrotten. Und ich werde auch kein Tempotaschentuch mehr achtlos wegwerfen, weil ich weiß, dass dieses Tempotaschentuch 1 bis 5 Jahre braucht, bis es verrottet ist. In Deutschland werden jede Stunde 320.000 Einmalbecher weggeworfen. Jede Stunde 320.000 Einmalbecher. Ein Styroporbecher braucht 50 Jahre, bis er verrottet. An der Wand einige Beispiele hierfür. Das ist für mich gerade eine ganz spannende Zeit. Weil ich merke, dass es noch viele Dinge gibt, die ich entdecke, wo ich etwas machen kann, wo ich vorher gar nicht draufgekommen wäre. Aber Liebe macht erfinderisch. Letzte Woche habe ich mit meiner Frau diskutiert über Lebensmittel, die im Kühlschrank waren und kaputt gingen. Meine Frau hat dann gesagt, ja, die sind halt einfach hinten umgerutscht. Ja, aber wenn man achtet drauf, wenn man mehr darauf achtet, kann man sehr viel, viel tun. Ich denke, dass es auch wichtig ist, unser Konsumverhalten zu überdenken. Muss ich am Abend um 18 Uhr wirklich noch das gesamte Angebot der Bäckerei haben, die Bäckerei auch morgens um 10 hat? Ist es für mich nicht möglich, B-Ware Äpfel von mir aus auf dem Markt zu kaufen, die einen Makel haben oder die kleiner sind, als diese super tollen Äpfel, die von irgendwo hergekarrt werden, die meine CO2-Bilanz wirklich kaputt machen? Ich glaube, wenn wir wirklich kreativ werden, wenn wir Gott lieben, werden wir danach fragen, Herr, zeig mir, was wir noch tun können, um deine Schöpfung zu bewahren. Ich möchte auch von einem ganz anderen Bereich eingehen. Ich habe viel davon gesprochen, was man mit Lebensmitteln tun kann. Aber was ist mit den Dingen, die wir nicht wirklich in den Händen halten können? Wie ist es mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, um sie in der Gemeinde einzusetzen? Wie ist es mit den Gaben und Fähigkeiten, mit denen Gott Menschen in unserem Umfeld helfen will? Durch deine und durch meine Gaben. Das sind doch auch Geschenke, die Gott uns gibt, die wir ganz oft brach liegen lassen, nicht benutzen. Wenn du die Gabe hast, mit Kindern umzugehen, setzt du diese Gabe ein oder lässt du sie brach liegen, weil es vielleicht bequemer ist, hier im Gottesdienst zu sitzen? Ich provoziere jetzt. Wir sind doch die Hände und die Füße, mit denen Gott in dieser Welt dienen will, mit denen Gott in dieser Welt handeln will. Wie ist es mit meiner und deiner Zeit? Stellen wir sie auch Gott zur Verfügung? Vielleicht hast du ja die Gabe, dich mit dem schriftlichen Behördenkram rumzuschlagen. Wir haben sehr viele Flüchtlinge, Asylanten und Menschen, die einfach ausländische Mitmenschen unter uns, die es als Handreichung, als Wegweisung, als Führung Gottes sehen würden, wenn du ihnen hilfst. Dafür hat dir Gott diese Fähigkeiten gegeben. Ich könnte noch vieles andere aufführen, aber das würde den Rahmen sprengen und vielleicht auch mein eigenes Predigtthema werden. Aber ich glaube, dass diese Dinge genauso zum Erntedank gehören, wie die Früchte des Feldes, wie das, was Gott uns einfach schenkt. Denn auch das sind Geschenke Gottes an dich und mich. Danke sagen ist eine sehr gute Sache. Und unserem Gott gebührt auch der Dank für all das, was er uns in seiner Güte geschenkt hat. Aber an Erntedank wollen wir nicht nur darüber nachdenken, was wir alles bekommen haben, sondern wir wollen auch darüber nachdenken, was es heißt, dass Gott uns die Erde gegeben hat, sie zu verwalten und zu bewahren. Natürlich hat die Wissenschaft und Industrie, die Wirtschaft und Industrie einen sehr großen Anteil an der Zerstörung dieser uns anvertrauten Welt. Aber ich bin überzeugt, dass jeder Einzelne von uns dazu beitragen kann, diese Schöpfung zu erhalten und zu bewahren. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, dann wird diese Liebe zu Gott auch einen Weg suchen, das zu tun, was in meiner Macht steht, diese Schöpfung zu bewahren. Natürlich müssen wir immer wieder Kompromisse schließen. So ließ es sich nicht vermeiden, dass wir heute Morgen mit dem Auto heruntergefahren sind. Mit dem Fahrrad wäre es ein bisschen weit gewesen. Aber lasst uns darum beten, dass Gott jedem Einzelnen von uns zeigt, was wir selbst tun können. So können wir durch unser Tun und Handeln Gott angemessen Dank sagen. Amen. Ich möchte einladen, einfach Gott nochmal Antwort zu geben auf das, was wir gehört haben, dass wir einfach Gott Antwort geben können auf das, was er in uns jetzt einfach sagen möchte. Ich mache den Abschluss. Zum Segen, wem es möglich ist, erheben uns. Ich wünsche dir nicht ein Leben ohne Entbehrung, ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Störung. Was solltest du mit einem solchen Leben? Ich wünsche dir aber, dass du bewahrt sein mögest an Leib und Seele, dass sich einer trägt und schützt und dich durch alles, was dir geschieht, deinem Ziel entgegenführt. Dass du unberührt bleiben mögest von Trauer, unberührt von Schicksal anderer Menschen, das wünsche ich dir nicht. So unbedacht sollte man nicht wünschen. Ich wünsche dir aber, dass dich immer wieder etwas berührt, das ich dir nicht recht beschreiben kann. Es heißt Gnade. Es ist ein altes Wort, aber wer sie erfährt, für den ist sie wie Morgenlicht. Man kann sie nicht wollen oder zwingen, aber wenn sie dich berührt, dann weißt du, es ist gut. So gehe hin als Gesegnete und Gesegneter des Herrn in die neue Woche, in den Tag und wisse, dass seine Liebe über dich unendlich groß ist. Sei gesegnet im Namen des Herrn. Amen.